Folge 15 von Single Trails and Single Malt. Diesmal geht es um Bike Festivals. Was genau ist eigentlich so ein Bike Festival und warum sollte ich als Mountainbiker dorthin gehen? Und was genau versprechen sich eigentlich die Industrie von solchen Festivals? Außerdem geht es um die guten alten Bike-Videos und warum sie immer noch als Inspirationsquelle dienen.
Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
So, ich sehe, meine Stimme läuft hier runter. Mein Mikrofon ist ein bisschen schräg. Egal. Herzlich willkommen zu Folge 15 tatsächlich. Wir haben schon 15 Folgen und Tobias sitzt in seinem heimlichen Wohnzimmer und ich ebenfalls. Wir sind also zu Hause im verregneten Deutschland. Hallo Tobi!
Hallo, na, wie ist es bei dir?
Regnerisch und kalt.
Regnerisch.
Und aber dafür ist es ideales Podcast-Wetter. Ideales Podcast-Wetter.
Ja, bei uns hat es ja auch gestern ganz schön geschifft. Jetzt gerade geht's noch so, aber die letzten Tage waren echt ganz schön wild.
Es hört auch nicht auf. Also tatsächlich, ich habe gestern im Radio gehört, dass sie Angst haben vor Hochwasser und Überschwemmungsgefahren, aber ich halte das ein wenig für übertrieben hier in den Bergen da. Kann schon mal ein bisschen regnen.
Im letzten Sommer war es ja der große Aufreger überhaupt. Es ist so trocken und es wird nie wieder es wird nie wieder nass werden.
Alle Pflanzen sterben. Wir werden nie wieder grüne Bäume sehen.
Und jetzt ist es, oh Gott, es ist so nass, was sollen wir tun?
Anyway, ich bin ganz froh, dass es zumindest beim Bike Festival in Willingen vergangenes Wochenende für 2 Tage Sonnenschein hatte. Weil,
und das gibt's in Willingen normalerweise nicht.
Doch, in Willingen gibt's schon Sonne. Willingen ist immer verrücktes Wetter auf jeden Fall. Immer so ein Tag Regen, ein Tag Sonne, ein Tag heiß, ein Tag Schnee.
Ich glaube, ich war 10 Jahre nacheinander dort. Und bei uns hat's noch nie Sonne geschienen.
Okay.
Also es gibt, oder
vielleicht
ich bin immer
einfach
nass geworden.
Dieses Wochenende kommen sollen, weil da hat die Sonne geschienen.
Ja. Es ist halt auch ein Grund, warum ich da nicht hinfahre, weil immer wenn ich da bin, regnet's.
Und nur noch mal eine Regenjacke mit. Das hilft.
Vielleicht wäre das. Aber mittlerweile soll man da echt gut Radfahren können.
Ganz, ganz geil tatsächlich. Also ich finde Willingen super. Vor allen Dingen die Après-Ski-Sommer, die Sommer-Après-Ski-Schlagerhütten-Leute, die da rumlaufen.
Ja. Als ich das erste Mal da war, oder die ersten Male, da hat es ja noch nicht diese Gondel gehabt, sondern es hat einen Sessellift gehabt. Und da sind die ganzen Leute aus dem Sauerlandstern, aus dem größten inoffiziellen Puff Deutschlands, sind da hochgegondelt, haben sich oben auf der Hütte volllaufen lassen und dann haben die Typen vom Lift entschieden, okay, du darfst noch in den Lift wieder runter und die anderen, die zu besoffen waren, um mit dem Lift zu fahren, die haben sich dann halt irgendwie besoffen da den Berg runtergekugelt und der Berg ist relativ steil.
Das ist immer noch so. Das ist, also die kugeln sich da immer noch den Berg runter. Das ist ziemlich witzig aus dem Lift, also aus der mittlerweile Gondel zu beobachten. Nur gibt es mittlerweile die Möglichkeiten, die Besoffenen einfach in die Gondel zu stecken und dann könnten sie runterfahren. Aber Freiwillige vor, Berg runterrollen ist in Willingen immer noch Tradition.
Als wir das letzte Mal da waren, ist schon ewig her, aber da saßen wir im Lift hoch, wir haben unser Rad festgehalten, weil das konnte man noch nicht so richtig befestigen. Und uns kam so ein Besoffener entgegen, der quasi schon aus seinem Gondelstuhl rausgerutscht war und nur noch unten an der Fußrasse dran hing. Er hat es, glaube ich, sogar bis unten geschafft, durchzuhalten. Aber sein Gesicht hat jetzt nicht so ausgeschaut, als ob er das beabsichtigt hatte.
Oh Gott, ich stell dir mal vor, das sind ja auch immer so 6 bis 10 Meter hoch, die du da auf so eine Wiese klatscht, wenn du da rausfallen würdest.
Alter Vater, das ist richtig hart.
Anyway. Wir wollten ein Resümee von Marokko noch kurz machen. Unser letzter gemeinsamer Podcast war nämlich noch bei 30 Grad im Zenit. Ich oben ohne vor dir. Jetzt sitzen wir wieder im verregneten Deutschland.
Das hat mich so, so abgelenkt, du oben ohne vor mir.
Jetzt stell dir mal vor, ich hätte Brüste und wäre eine Frau. Dann hättest du ja gar nicht mehr reden können.
Das
du
stimmt.
Du als
das
Jungfrau. So ein bisschen wie bei Big Bang Theory. Wie heißt der Inder? Ich weiß es, ich kann mir keinen Namen merken, aber der Inder, der
Rajesh Kutrapali.
Der immer anfängt zu stottern, wenn eine attraktive Frau im Raum ist und nicht mit ihr reden kann.
Genau so ist es bei mir auch, ja. Und ich bin auch so ein Genie, also.
Deswegen ist Marokko auch das perfekte Reiseland für dich, weil die alle verschleiert sind.
Richtig. Wir hatten ja erzählt, dass wir unglaubliches Glück hatten, beim Hinfliegen mit Einchecken, mit kein Gepäck zahlen und relativ gut durchkommen. Wir hatten weniger Glück beim Zurückfliegen. Und zwar hatten wir gleich schon beim Einchecken einige Probleme, dass unseren zwei Fotografen das Gepäck einfach viel zu schwer war, weil die diese lustigen Tontaschinen, also diese Tontöpfe, wo man drin kochen kann mit den Zipfelhüten, gekauft hatten. Und super günstig für 15 Euro pro Stück.
Und jeder, ich glaube, einer hatte zwei. Ich glaube, der Johnny hatte zwei oder so, gell?
Ja, 15 Euro ist echt super Schnäppchen. Also
und wiegt halt nur gut. 3 Kilo pro Stück.
Das Problem ist, die mussten halt beide 50 Euro Übergepäck zahlen wegen diesen zwei Tontöpfen. Also am Ende waren es dann vielleicht auch die teuersten Tontöpfe der Welt.
Die gibt's, glaube ich, auch bei Amazon.
Ja, die hätten die auch einfach im Check-in-Bereich am Flughafen kaufen können und mit ins Handgepäck nehmen. Aber ja. Gut, ich will da, ich, ne, wer bin ich, um da zu urteilen? Genau, dann haben wir 1,5 Stunden auf unseren Flug gewartet.
Und das war so, uns war dann, wir sind eingecheckt und haben 1,5 Stunden an diesem Gate gewartet. Der hatte 1,5 Stunden Verspätung.
Und das, und uns, Philipp ist ein bisschen vor uns geflogen, also Zwischenstopp in Lissabon. Und die wären, glaube ich, 1/2 Stunde vor uns geflogen, ihren Weiterflug.
Ja.
Aber wir haben dann schon irgendwann so ausgerechnet, okay, die schaffen es auf gar keinen Fall mehr. Und nachdem wir dann auf dem Rollfeld auch noch eine ganze Ecke gewartet haben, war dann klar, okay, wir schaffen das auch nicht. Und dann war also.
Wir hatten noch so ein Fünkchen Hoffnung, weil wir beim Hinflug in Lissabon in die gleiche Maschine eingestiegen sind, in die wir ausgestiegen sind. Bedeutete, wir hatten so ein bisschen dieses Fünkchen Hoffnung, dass unser Flug, also der weiterführende Flug, in dem gleichen Flugzeug vonstatten findet. Das heißt, dass der dann eben auch einfach 1,5 Stunden Verspätung hat und wir einfach quasi einmal aussteigen, im Flughafen reingehen und wieder in die gleiche Maschine einsteigen, so wie auf dem Hinflug.
Ja,
dem war leider nicht so.
Nee. Als wir gelandet sind, habe ich dann mal kurz im Internet gecheckt, wie jetzt der Flugstatus unseres Weiterfluges ist. Und der ist gerade so umgesprungen von Boarding zu abgeflogen.
Ja.
Damit war klar, wir haben noch eine neue Nacht in Lissabon gewonnen. Und sind dann da ins Hotel eingecheckt, haben uns ein nettes Restaurant gesucht, sind mit einem sehr netten Uber-Fahrer zum Restaurant gefahren. Leider hat der Jasper das Uber zuerst mit dem Taxi verwechselt, so durften wir dann zweimal zahlen.
Das war selten dämlich. Bei Uber stand, dass so eine schwarze E-Klasse kommen würde. Und es kam eine schwarze E-Klasse. Und dann habe ich gedacht,
Taxischild oben drauf?
Nee, es war kein Taxischild oben drauf, sonst wäre ich ja nicht eingestiegen. Und dann mache ich so die Tür auf und er guckte so nickend und ließ uns einsteigen. Und ich habe gedacht, naja, wenn das jetzt ein fremder Mann wäre, wird der uns ja nicht einfach so ins Taxi einsteigen lassen würden. Und dann saßen wir drin und dann habe ich ihn gefragt, wie er denn heißt und ob er Uber ist. Und so, nee, er ist ein normales Taxi. Und dann hat er aber schon irgendwie seine Uhr gedrückt und dann mussten wir 3,60 Euro zahlen dafür, dass wir eingestiegen sind. Ja. Und das Uber, wir hätten ja nicht einfach mit dem Taxi fahren können, weil ich das Uber ja auch schon bezahlt habe. Also.
Ja. Nein. Und am Ende hat er uns halt mega verarscht, so, weil.
Ja.
Was können wir dafür, wenn der auf den Knopf drückt? Am nächsten Tag in der Früh aufgestanden, und da wir da sind wir zum Flughafen gefahren und da wir so ein bisschen genervt waren von der Airline, wir von denen aber Gutscheine bekommen haben zum Essen, wir aber gar nicht so viel essen konnten, haben wir uns dann überlegt, okay, cool, was machen wir jetzt mit diesen Gutscheinen? Okay, wir laufen durch den Flughafen und verschenken einfach unsere Gutscheine an Leute.
Das war ziemlich witzig.
Und die haben immer so ein bisschen irritiert geguckt, wenn du denen halt so einen 12-Euro-Gutschein in die Hand drückst und sagst, hier, für dein Frühstück. Es hat sich jetzt keiner so wirklich bedankt, alle haben eher so geschaut, so, was möchtest du von mir?
Will der mich verarschen? Wer will mich verarschen? Wo ist Kamera?
Und dann standen wir am Security-Check und neben uns in der Linie stand halt so eine, ich würde schon sagen, urbayerische Frau.
Nee, die war so fast so, ich glaube so Allgäu. Allgäu hätte ich es jetzt getippt. Weil so ein bisschen Schwabe war schon mit drin noch.
Auf alle Fälle noch so Kettchen umhängen und so und dann piept es beim Durchgehen von diesem Security-Check. Und ich meine, natürlich piept das, weil...
Ne? Metall. Man nennt es Metalldetektor, nicht umsonst.
Dann wird sie rausgewunken, wird halt irgendwie abgetastet und ihr Mann steht quasi in der Linie neben uns und packt schon sein Zeug wieder zusammen, nachdem es durchgescannt war. Und sie kommt an und meint so, na, also, dass die mich da jetzt durchsuchen müssten. Also, warum machen die das? Ich schaue da nicht aus wie ein Ausländer. Und, ja. Und ich denke mir so,
in dem Moment mussten wir ziemlich laut lachen.
Weil doch, wir sind in Marokko. Du bist Ausländer hier.
Dieser, ne?
Alle anderen. Ausländerin. Alle anderen, wo du denkst, die schauen aus wie Ausländer, die wohnen hier. Und genau du bist Ausländer. Und das ist auf zwei Arten so unglaublich rassistisch. Das ist echt.
Rassistisch, ja, und peinlich. Also wirklich, es so, war so eine richtige Fremdschämen-Nummer, wo man sagt so, boah, kacke, die kommen auch aus Deutschland. Oh mein fucking Gott.
Kein Wunder, dass wir Deutschen so unglaublich unbeliebt überall sind. Und das ist auch so, ist dir das schon mal aufgefallen, dass egal wo du auf der Welt bist, dich macht jemand doof an, weil du mit dem Rad fährst oder sonst irgendwas. Und du kannst dem eigentlich immer auf Deutsch antworten, weil du weißt, das ist auch einer von denen.
Nee.
Der kommt auch aus Deutschland.
Ja, also ich muss dir natürlich zustimmen. Allgemein ist das richtig. Es passiert, also wenn du dir irgendwo, keine Ahnung, du bist in der tiefsten Schweiz und dich motzt einer auf einem Wanderweg an, weil du Rad fährst, dann weißt du, dass es ein Deutscher ist. Und da bestätige ich dich. Aber ich habe neue Erkenntnisse gewonnen darüber, wo Mountainbiker keine Assis sind. Und das ist in Willingen. Also es tut mir leid, aber in Willingen freut sich jeder Hotelier, jeder Apartmentvermieter freut sich über Radfahrer, weil das sind die seriösen Leute in Willingen, verglichen zu den Ballermann-Besuchern. Keine Leute, die morgen zum Neuen den Balkon vollkotzen. Ja, ja. Da freuen die sich drüber. Okay. Die freuen sich über Radfahrer. Da sind wir echt die gern gesehenen Gäste, weil wir so vernünftig sind. Das sind so, ach, die Radfahrer, die sind so vernünftig und bodenständig.
Ja, super. Aber Willingen folgt generell auch keinen wirklichen Regeln, oder? Also,
das, naja, kann man. Das ist halt so Ballermann, ne? Also, ich glaube, auf Ballermann gibt es halt schon Regeln. Also, wenn du um 10 noch nicht betrunken bist, bist du selber schuld. Das ist Regel Nummer 1. Ich glaube, Regel Nummer 2 ist, kotze niemanden auf die Füße, sonst endet es in der Schlägerei. Bestimmt, da gibt es so bestimmt so ein paar inoffizielle Regeln.
Das hört sich schon so ein bisschen an, als ob du da schon einen Plan hast, wie das da läuft.
Ich hätte auf jeden Fall mal, ich hätte mal richtig Bock auf Ballermann und sowas, hätte ich mal gehabt. Wir waren Abschlussfahrt mit der Schule, waren wir, Abi-Abschlussfahrt waren wir in hier Goldstrand, Sonnenstrand, was ist das denn, Bulgarien? Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall hier so auch so ein Party-Ding und haben uns halt eine Woche komplett aus dem Leben gelötet mit Pubcrawl und jeden Abend voll. Und das war schon so ein bisschen Ballermann-Style und das fand ich auch schon extrem witzig, muss ich sagen. Bin ich auch schon für zu haben.
Okay.
Aber halt nicht mit Schlagerparty. Ich bin nicht so der Schlagerfan.
Ich bin dafür leider überhaupt gar nicht zu haben für sowas.
Apropos Alkohol trinken und besoffen sein. Wie fandest du denn den Podcast mit Philipp Martin?
Ich fand ihn Wahnsinn. Ich habe sehr oft sehr laut gelacht und ich habe das Gefühl, es ist relativ schwierig, dich aus der Fassung zu bringen. Aber der Philipp hat es schon ein, zwei Mal geschafft. Also.
Ich glaube, am meisten aus der Fassung hat er mich gebracht, als er einfach nicht aufhören wollte und wir irgendwie bei Stunde 5 waren und ich so, hey, du musst jetzt aufhören.
Ja, aber er hat dich auch noch so ein paar Sachen gefragt, wo ich gedacht habe, jawohl. Und du bist halt einfach drumherum gerudert und ja, ich fand's mega, also großartig. Auch von meiner Seite dickes Lob an dich. Find, das ist mittlerweile echt richtig gut.
Macht
richtig Spaß zuzuhören.
Ich bin ja mittlerweile schon auch ein bisschen polarisierend geworden. Und ich kann es schon mal ankündigen, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, wann das Interview veröffentlicht wird, aber ich habe mit MTB News ein Interview gemacht und das müsste eigentlich zeitgleich mit diesem Podcast online kommen, also Montag. Also wenn ihr das hört, dann schaut doch mal rein. Ich habe dann ein Interview bei MTB News. Könnt ihr euch eure Meinung selber drüber bilden und vielleicht auch im Forum drüber diskutieren. Das macht man ja bei MTB News so.
Und das ist sehr polarisierend, oder was?
Ach, nein, aber ich sag mal so, jetzt wo ich keine Rennen mehr gewinnen muss, habe ich auf jeden Fall mal Klartext gesprochen zwischendurch.
Okay, ich bin sehr gespannt.
So, jetzt habe ich hier einen Zettel, wo drauf steht Hauptthema.
Festivals,
drei Perspektiven. Und zwar ist es ja so, dass im Moment die absolute Hochsaison von den Festivals ist. Also wir haben angefangen mit Freiburg. Bike Festival waren dann in Riva beim Bike Festival. Dann war Willingen. Was war dazwischen? Da war doch auch irgendwas.
Solothurn.
Ja, Solothurn war auch ein Bike Festival. Ja. Und dann war jetzt Willingen Bike Festival und übernächstes Wochenende ist Winterberg Bike Festival.
Bedeutet, und Trail Days sind auch noch.
Ja, also die Festivalsaison ist auf jeden Fall im absoluten Höhepunkt. Immer am Anfang der Saison. Und ich habe mir gedacht, es ist ja immer so Festival, das ist immer Halligalli und Spaß. Aber wenn man danach nach Hause kommt, ist man auch einfach super gerädert. Auch vielleicht, wenn man gar nicht so viel getrunken hat. Woran liegt das? Und ich glaube, dass es da einfach unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Arbeitsaufwände, würde man sagen, gibt. Genau. Oder? Tobi? Ja.
Genau.
Perspektive 1, was wäre das für dich?
Perspektive 1 wäre aus Sicht des Herstellers oder des Ausstellers. Warum sind vielleicht nicht alle Aussteller da? Warum sind aber dann eben doch auch viele kleine da? Was ist das für ein Arbeitsaufwand? Was heißt das für die Aussteller? Und was kostet das vor allen Dingen auch?
Ja. Und das ist so, dass so ein Festivalstand gar nicht mal so günstig ist. Ich habe keine Ahnung, wie teuer.
Gut vorbereitet eigentlich.
Ich habe mal gehört, irgendwie 70 Euro pro Quadratmeter oder sowas. Also schon gar nicht wenig Geld. Vor allen Dingen, wenn man sich dann in Riva mal umschaut, wie groß die Stände sind. Also in Riva zum Beispiel.
70 Euro pro Quadratmeter ist, glaube ich, viel, viel, viel zu wenig. Also es ist eher so, dass man halt für das Ding so 5, 8, 10.000 Euro zahlt, glaube ich.
Ja, aber die Stände sind ja auch sehr groß. Also,
Es geht. Also.
6 auf 3 sind 18 Quadratmeter. Ich bin super gut im Kopfrechnen, deswegen rechne ich kurz aus, was 18 mal. Wo ist der scheiß Taschenrechner?
Na, wir können ja jetzt auch irgendwas sagen, weil dieser Podcast, der ist ja einfach so, dass nichts, was wir sagen, auch wirklich stimmen muss. Wir können ja einfach frei ins Blaue raten. Auf alle Fälle ist das Zeug schon ganz schön teuer.
Also 18 Quadratmeter wären 1260 Euro bei 70 Euro pro Quadratmeter. Also um den Dreh, wenn du irgendwie einen halbwegs großen Stand hast, dann kannst du auf jeden Fall mal 5000 Euro einrechnen. Und das ganze Event drumherum, Hotels musst du buchen für deine Mitarbeiter musst du bezahlen, du musst Material ausbuchen, du brauchst ein Eventzelt, also da steckt eine Menge Aufwand für einen Aussteller hinter. Bei den großen Firmen ist das natürlich part of the game, weil die haben einfach...
Pass auf, ich hab eine ganz kurze Idee, wir können ja nichts nachreichen, aber wir können was vorreichen. Hier kommt jetzt der Einschub zum Thema Bike Festival. Und was kostet eigentlich so ein Standplatz oder was kostet das Ganze eine Firma? Wir haben uns informiert und tatsächlich hat Jasper fast recht und der Preis für einen Quadratmeter ist ungefähr bei 84 Euro. Dazu kommt noch die ganze Anreise, die Personalkosten und das ganze Essen. Das heißt, so ein Festival ist für ein Unternehmen eine relativ teure Sache.
Sehr gut. Also wir
und dann,
genau. Im Intro habt ihr ja bereits gehört, was es kostet. Deswegen gehen wir an dieser Rolle drauf ein. Aber was bringt es denn jetzt für einen Aussteller? Und zwar glaube ich, dass also große Hersteller oder vor allem zum Beispiel auch Santa Cruz, die jetzt sehr, sehr hochwertige Räder verkaufen, wo einfach ein Rad irgendwie 5.000 bis 8.000 Euro kostet, da will der Käufer natürlich vorher irgendwie sich sicher sein, dass die Größe, die er auswählt, auch zu ihm passt. Und da gibt es nichts Idealeres, als das Ding mal Probe zu fahren und auf dem Bike-Festival hat man die ideale Gelegenheit, einfach mal Räder auszuprobieren, zu testen und Probe zu fahren. Und für Santa Cruz ist es natürlich geil, einfach in Kontakt mit der Käuferschicht zu kommen, mit denen zu reden, hey, wo sind denn die Belange der Kunden, wenn die Räder testen, wie ist unsere Größen, wie sagt man, Größenabteilung?
Skalierung.
Also wenn jetzt einer kommt und sagt, ja, Skalierung, ich bin 1,70, weiß der dann genau, welche Rahmengröße er braucht und kommt er mit der Rahmengröße auch zurecht. Also das sind so aus Ausstellerperspektive einfach so Themen, die man dann mit den Kunden besprechen kann, was, glaube ich, ein sehr wichtiges und gutes Feedback ist.
Vor allen Dingen ist es halt auch immer wichtig oder sehr gut, als Aussteller wirklich mal mit dem Kunden in Kontakt zu kommen. Zum einen, um dem vielleicht noch ein bisschen besseres Gefühl zu geben, weil es gibt mittlerweile relativ wenig schlechte Räder. Das heißt, auch das Image hinter der Firma macht ziemlich viel bei der Kaufentscheidung aus. Und da hast du halt auch als Aussteller einfach die Chance, Leute halt so ein bisschen von deinem Image zu überzeugen. Wie ihr es zum Beispiel bei Santa Cruz macht, dass es halt Bier gibt. Und das ist ja schon auch so euer, so wie auch der Sebastian Tegmeier im Podcast gesagt hat.
Das Schnapskrokodil.
Schnapskrokodil, genau. Also das ist ja so euer Ding und das finden halt Leute irgendwie cool. Bei Ghost gibt's halt viel, wir machen halt Kaffee und dies und das und gehen halt eher so auf diese Gemütlichkeit ein. Und bei Ghost stehen vor allen Dingen halt auch immer die Entwickler mit rum. Und es gibt halt so Tech-Talks, wo die Leute wirklich mit den Entwicklern reden können für eine Stunde. Und wirklich mal fragen können. Und das gibt's halt ganz oft nicht. Also du siehst halt immer irgendwelche Interviews oder liest irgendwas. Aber wirklich mal deine Fragen dort zu platzieren, die dir das dann auch entwickelt haben, das ist, glaube ich, so ein Riesenvorteil von so Festivals, dass du die Leute hinter dem Bike kennenlernst.
Genau. Und damit werden wir quasi, also damit sind wir schon bei Perspektive 2, und zwar dem Endverbraucher, der einfach die Möglichkeit hat, wie du gerade eben schon gesagt hast, die Hintergründe von der Bike Company kennenzulernen, also auch ein greifbares Bild von der Marke zu bekommen, und aber eben auch einfach ausgiebig zu testen und natürlich, wie jetzt in Willingen speziell, einfach zu saufen.
Und sich dann nachher den Berg runter zu kugeln.
Genau. Nee, ein Bike-Festival bietet für einen Kunden natürlich wesentlich mehr, weil es sind halt natürlich auch unfassbar viele Side-Events. Also in Willingen war Downhill-Race, Marathon-Race, E-Bike-Challenge, Enduro-Race, wir hatten den Ghost Recon Ride, Scott Junior Trophy. Ich glaube, es waren, was habe ich aufgezählt? 6, 7 Side-Events, 7 Rennen, die stattfinden. Also eigentlich für jede Disziplin auf jeden Fall ein Rennen oder ein Side-Event, mit dem man sich irgendwie ein Ziel stecken kann übers Wochenende. Und eben nicht nur über ein Festival ständern muss, sondern eben auch genug Zeit auf dem Rad verbringen kann. Oder?
Okay. Ja. Genau, ja, dieses ganze Event-Thema wird ja immer mehr. Das kommt halt auch so ein bisschen, wie ungefähr alles, aus den USA. Da gibt's halt irgendwie dieses Vorreiter-Mitmach-Festival, das Sea Otter Classic, wo die meisten Leute tatsächlich hingehen, um nach dem Rennen nochmal übers Festival zu laufen. Also der Hauptgrund, warum man zum Sea Otter geht, ist, weil man dort ein Rennen fahren möchte.
Ja.
Und da gibt's halt auch 1000 Sachen, mega geil organisiert. Und zum Glück geht's da halt auch bei uns so langsam hin. Wie wichtig siehst du das jetzt als Athlet, bei solchen Events mitzumachen?
Genau, das wäre die dritte Perspektive, nämlich die Profis oder Rennfahrer, die Profisportler, die da vor Ort sind. Und für den ist es natürlich super, da mitzumachen, weil wenn er bei einem Bike-Festival, also in einem Rennen bei einem Bike-Festival gut abschneidet, ist es natürlich ein viel größerer Bekanntheitsgrad, weil man viel mehr Leute trifft, viel mehr Leute sieht und viel mehr Leute das mitkriegen, dass man da jetzt ein richtig gutes Rennen gefahren ist. Meistens
wird man natürlich
auch, ja. Du hast immer das Kaffeeproblem.
Das Kaffeeproblem? Nein, aber tatsächlich bin ich früher auch ein paar Rennen dort mitgefahren. Nachdem aber dann so die ersten Enduro-Rennen am Gardasee waren, habe ich mir überlegt, dass ich das eigentlich nicht mehr machen möchte, aus dem Grund, dass du eigentlich nicht mehr auf dem Festival bist. Und ich habe das Gefühl, dass für uns oder für auch noch bekanntere Leute es wichtiger ist, auf dem Festival zu sein und die Leute zu treffen, die das Produkt am Ende kaufen, und mit denen zu sprechen und denen so ein bisschen mit dem persönlichen Kontakt aufzubauen, wie das ganze Wochenende irgendwo im Wald rumzuhängen. Weil bei so einem Enduro-Rennen ist es ja schon so, du fährst halt in deiner kleinen Gruppe, meistens mit Leuten, die so auf deinem Level fahren und die dich dann eh kennen, bist dann die ganze Zeit weg, hast natürlich die Chance, da zu gewinnen, dann stehst du mal kurz auf der Bühne, aber so richtig haben die Leute, die das Festival besuchen, nichts von dir.
Ja, das stimmt. Und es ist natürlich für einen Rennfahrer auch immer ein ziemlich großer Zwiespalt, Rennen zu fahren oder in der Öffentlichkeit in der Öffentlichkeit zu stehen. Und diesen Zwiespalt, der ist, glaube ich, ungesund. Deswegen muss man sich, glaube ich, entscheiden, okay, fahre ich Rennen oder bin ich auf dem Festival? Aber so dieser Mischmasch ist, glaube ich, echt schwierig. Und ich habe das festgestellt, dass bei mir, da bin ich einfach nicht mehr, ich bin ja nicht mehr jung genug, bin einfach zu alt für.
Ich bin zu alt für diesen Scheiß.
Nee, aber mich stresst es. Also ich kann jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag auf dem Festival rumlaufen, 37.000 Menschen Hallo sagen und über irgendein Business reden und dann noch irgendwie ein gutes Rennen fahren. Das kriege ich nicht hin.
Und, aber was ist dir wichtiger?
Ich habe mittlerweile gesagt, also ich wollte ja am Gardasee, wollte ich auch das Enduro-Rennen mitfahren und eigentlich auch in Willingen. Und ich habe aber am Gardasee festgestellt, wie du gerade eben schon gesagt hast, man ist halt einfach Ewigkeiten im Wald unterwegs. Ich schaffe es nicht, in den Zeitplan das reinzubekommen. Ich bin ja auf dem Festival Eventhaus, das heißt, ich laufe eigentlich die ganze Zeit mit der Videokamera und einem Regisseur rum und wir drehen die ganze Zeit irgendwelche Clips und fangen irgendwelche Videobilder ein. Und da ist einfach keine Zeit, jetzt mal irgendwie 3-4 Stunden Enduro fahren zu gehen. Und selbst wenn man sich diese 3-4 Stunden freischaufelt, ist es, glaube ich, extrem schwierig, dann in diesen 3-4 Stunden noch einen Kopf dafür zu haben, nachdem du den ganzen Tag schon vor der Kamera irgendwie gelabert hast, da dir jetzt Linien zu merken und irgendwie den Rennfahrer zu spielen. Und deswegen habe ich mich entschieden, ich kann immer nur eine Sache, entweder bin ich eben Event-Hure oder ich bin Rennfahrer und so werde ich es jetzt machen. In Winterberg ja. Zum Beispiel, Dirt Masters, werde ich Rennfahrer sein. Also da habe ich keinen offiziellen Auftrag, bin nirgendwo gebucht worden oder irgendwas, sondern ich fahre einfach hin, habe ein bisschen Spaß, sag Leuten Hallo, aber eigentlich bin ich zum Rennfahren da fertig.
Also ich fahre halt keine Rennen mehr und habe mich auf alle Fälle darauf konzentriert, jetzt bei Ghost zum Beispiel hinter der Kaffeemaschine zu stehen und einfach sehr viel mit Leuten zu reden.
Ich wollte es gerade noch sagen. Also ich finde es immer gut, dass die Hersteller dann ihre Athleten mit einbinden. Also meistens gibt es von den Profis dann auch, die jetzt keine Rennen mitfahren, dann so Rideouts. Die gehen dann mit Kunden auf Tour. Für die Leute, die kein Rad fahren, gibt es dann auch einen Job, und zwar hinter der Kaffeemaschine. Ja. Der Tobi zum Beispiel macht Kaffee. Der ist leider nicht gut genug für einen Rideout.
So schaut's aus. Ich habe mich halt am Gardasee selber zum Kaffeemachen eingeteilt, weil mein Fuß noch nicht wieder so war, dass ich auf nassen Gardasee-Trails fahren wollte.
Na klar. Bist du verrückt? Wir können doch den Tobi nicht auf Touren mit unseren Kunden schicken. Die laufen doch alle zu anderen Herstellern. Nee, stell den mal lieber hinter die Kaffeemaschine.
Ja, genau.
Der kann er nett grüßen und Kaffee rausreichen, dann mögen sie ihn auch.
Genau. Genau so war es. Was ist dein Lieblingsfestival?
Ich glaube,
es ist schwierig für dich zu sagen jetzt eigentlich, weil du Event-Host von den Bike-Festivals bist.
Ja, tatsächlich.
Ich erzähle mal von meinem Lieblingsfestival. Und zwar ist mein Lieblingsfestival das Brixen Mountainbike-Festival.
Meins ist Willingen, habe ich gerade festgelegt.
Echt?
Ja. Und dieser Werbespot wird ihm präsentiert von
Werbung. Ich erzähle nochmal ganz kurz, warum. Und zwar, weil ich finde, Brixen finde ich eh mega geil als Stadt. Ich finde die Trails super geil, vor allen Dingen die illegal gebauten. Jeder ist da, es ist am Ende der Saison. Jeder hat Bock zum Radfahren. Man kommt selber super viel zum Radfahren und es ist einfach ein super guter Vibe und deshalb macht mir das am meisten Spaß. Am Gardasee, muss ich sagen, sind mir da auch so ein bisschen zu versnobte Leute so.
Ich finde, Brixen ist schon immer irgendwie so ein bisschen das Szene- und Bike-Branchen-Festival, wo dann auch die Leute aus der Branche kommen, sich Urlaub nehmen, um da Rad zu fahren. Also genau. Das habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man echt Leute trifft, die sonst eigentlich irgendwie in der Branche arbeiten, die nehmen sich dann aber frei für Brixen 3 Tage, gehen dahin zum Radfahren ist aber geile Festivalatmosphäre und einfach viel Fahrradfahren.
Ich glaube, man kann das ganz gut so einteilen. Riva ist halt so das Sehen und Gesehen werden Festival. Das ist die Sansibar der Bike-Szene. Alle stehen nachher noch an der Flora-Eisdiele rum und das ist fast das Wichtigste. Da ist wirklich die Stimmung, finde ich, so von allen am schlechtesten, weil halt jeder irgendwie guckt, dass er da sich selber gut präsentiert, so, also vor allen Dingen von den Leuten, die da hinkommen. Dann ist Willingen, wo der Vibe eigentlich ganz, ganz witzig ist, weil halt, das sind nicht, ich würde sagen, da gehen jetzt nicht unbedingt so die krassesten Mountainbiker hin, so zum Anschauen, sondern das ist eher so, ja, was machen wir dieses Wochenende? Ja, da hinten stehen Fahnen, lass doch mal da hingehen. Ja. Also es ist schon so, da sind auch sehr viele Anfänger, da sind sehr viele, die sich halt für normale Räder interessieren und die dann da halt Schotterweg fahren. Ist aber total cool, weil die halt im Grunde super dankbar sind, dass sie dorthin kommen können und die Leute mal kennenlernen oder die Räder mal testen. Ich finde, in Willingen ist viel, viel mehr Dankbarkeit, wird viel, viel mehr Dankbarkeit gezeigt, wenn du mal einen Kaffee rausgibst, wenn du mal ein Bier rausgibst, wenn du halt als Aussteller überhaupt mal da bist.
Mhm.
Und in Brixen ist es so, da ist halt, wie gesagt, das ist so ein bisschen das Szene-interne Festival, wo halt alle gut drauf sind, alle Pizza essen, alle Radfahren gehen. Und du halt auch einfach mal auf einem Ride landest mit dem Entwickler oder mit dem Chef der Firma oder sonst irgendwas. Das ist auch, wie gesagt, ist mein Lieblingsfestival.
Es ist natürlich publikumsabhängig, wie du schon sagst. Und ich glaube, dass Riva auch mittlerweile schon sehr, sehr international geworden ist und dementsprechend auch irgendwie wieder anonymer. Wo es, glaube ich, in Willingen schon sehr konkret nur deutsches Publikum ist, was dann auch beim Hersteller steht und eben sich auf Deutsch unterhält. Muss man, glaube ich, in Riva schon auch als Aussteller viel Englisch reden mit Italienern, Tschechen, Slowenen, die da alle hinkommen.
Ja.
Genau. Okay.
Okay, dann
verlassen wir es mal bei Bike Festivals.
Das war die Kategorie Festival.
Ich bin übrigens in Winterberg.
Von Jasper ja auch.
Genau. Ich bin übrigens in Winterberg für alle Podcast-Fans. Ich bin immer bereit für Fotos mit euch. Sprecht mir einfach an. Ich hab leider keine Sticker dabei. Das ist, glaube ich, die häufigst gestellte Frage. In Winterberg an allen Ausstellerständen habt ihr Sticker. Ich, falls ihr mich seht, habe keine Sticker dabei. Weil ich habe noch keine Sticker. Der Tobi hat mir noch keine geschickt.
Oh Mann. Okay, ja.
Schickst du mir heute noch welche?
Ich kümmere mich drum. Es sind alle weg. Wir haben so viele Anfragen bekommen darauf.
Dass du mir keine geschickt hast.
Ja. Es war mir wichtiger, dass unsere Zuhörer was bekommen, anstatt du.
Jetzt der Samariter wieder. St. Martin schnitt ein Stück vom Mantel ab. Ist das nicht ehrlich?
Übrigens, noch mal kurz hier zu unserem Marokko-Vlog. Ich fand sehr schön den Kommentar drunter. Video sehr schön, allerdings muss Tobi noch ein bisschen an Wie und Als arbeiten.
Das fand ich auch sehr geil. Deine grammatikalischen Fehler wurden korrigiert.
Ich bin mir nicht sicher, ob den vielleicht sogar meine Mutter geschrieben hat, weil die bemängelt das auch immer und die sagt,
der Tobi,
du konntest das früher immer und seit du nach Bayern gezogen bist, kannst du das nicht mehr. Ja, Entschuldigung, Mama.
Ja, Tobi, wusstest du, dass ich größer wie du bin?
wenn du mir jetzt noch, scheiße, ich kenne den Unterschied eigentlich.
Wie ist es denn richtig? Komm, beweise uns, dass du's kannst.
Du weißt es, ne? Krieg's nicht zusammen. Ich kann unter Druck nicht arbeiten.
Das ist kein Problem. Also, wie sagt man, wenn etwas gleich groß ist? Ich bin genauso dick wie du. Das stimmt nicht. Aber das würde man so sagen. Und wenn etwas unterschiedlich groß ist, also wenn ich zum Beispiel sage, ich bin größer als du, dann würde ich das Wort als benutzen und nicht wie.
Da also, ich keine Ahnung habe und ich das nicht kontrollieren kann, wenn das stimmt, vielen Dank, wenn das nicht stimmt, bitte einen richtigen schönen Shitstorm Richtung Jasper ja auch.
Geil, alle auf meine Facebook-Chronik. Bist du noch bei Facebook?
Nee.
Also einmal im Jahr, oder? Schaust rein. Könnte einen Shitstorm auf meiner Facebook-Chronik hinterlassen.
Genau. So, pass auf, wo wir gerade schon von altertümlichen sozialen Medien reden, zu einem anderen altertümlichen Ding. Und zwar, gestern hat es bei uns sehr, sehr stark geregnet und wir hatten Stromausfall. Mein Laptop war allerdings noch geladen und dann habe ich gedacht, okay, dann guckst du jetzt irgendwie einen Film. Dann ist mir aufgefallen, aha, kein Strom heißt auch kein Internet. Das heißt, ich habe geguckt, was auf meinem Rechner noch so rumflackt an Videos. Und dann bin ich über The Collective gestolpert.
Oh, sehr guter Film. The Collective war vor Rome, oder?
Ja, nein, es stimmt gar nicht. Also ich habe Rome geschaut.
Ah, okay.
Sorry. Und dann habe ich gedacht, Alter, wie geil ist das bitte? Und ich habe total vergessen, wie cool diese Mountainbike-Filme waren. Und ich habe gedacht, ja, das ist halt dieses Gefühl, was ich damals hatte beim Schauen von diesen Videos, was mich halt motiviert hat, rauszugehen, zu bauen, biken zu gehen und genau so fahren zu wollen wie die. Das hat sich halt mittlerweile gelegt, weil ich mache das jetzt halt so lange und deshalb kriegen mich die neuen Videos nicht mehr. Weil einfach, das ist, liegt halt an mir und ja, dieses Gefühl, ich bin einfach übersättigt. Nein, es stimmt nicht. Es stimmt überhaupt nicht. Ich habe nach langem mal wieder so einen Film gesehen und es hat mich genauso gekriegt wie vor 10 Jahren. Wirklich, also ich hab, ja, es hat mich einfach so mega motiviert, biken zu gehen und ich habe gedacht, das gibt's ja nicht. Also wie können diese Filme mich so geil auf Mountainbiken machen?
Ja.
Und dann habe ich eben Rome geguckt, dann habe ich Seasons geguckt, dann habe ich The Collective geguckt und dann habe ich noch Strength in Numbers geschaut.
Oh ja, cool.
Und das war dann mein gestriger Abend. Und jeder einzelne Film davon hat mich komplett geflasht. Und jetzt ist die Frage, warum kriegen mich die alten Filme immer noch so und die neuen Filme nicht?
Ja. Das ist, also ich habe mir jetzt lange keinen alten Film mehr angeschaut, aber ich finde, dass es zumindest eine berechtigte Frage ist. Oh Gott. Tobi, die Verbindung, ich sehe dich gar nicht.
Ja, unsere jetzt Verbindung wurde kurzzeitig unterbrochen und ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich ein technisches Problem war oder ob du einfach ausgestellt hast, um nochmal
zu überlegen. Liebe Podcast-Hörer, das ist ein absoluter Notfall. Wir haben hier und eine Streaming-Verbindung, die nicht steht. Das heißt, ich weiß nicht, was Tobi gerade erzählt. Ich glaube, jetzt haben wir gleich.
Ich bin wieder da.
Das wird bestimmt witzig. Ja, ich habe lange keinen alten Bike-Film mehr geschaut, aber ich muss sagen, dass ich früher sehr, sehr viele Bike-Filme geschaut habe und was ich definitiv früher auch gemacht habe, ich habe sie bis zum Erbrechen geschaut. Also ich habe Earth 2 und Cranked 5 in meinem Leben bestimmt 100 Mal gesehen. 100 Mal. Ja. Und das mache ich heute nicht mehr. Also gibt keinen Film, wobei der letzte Film, den ich wirklich häufig geguckt habe, kann ich dir sagen, ist in meinem iTunes, ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, wie er heißt. Schon mal, es spricht schon mal für sich, oder? Dass ich nicht weiß, wie der heißt.
Fleischparty Teil 5.
Es war, glaube ich, so ein Gina White. Oh, jetzt habe ich mich verraten. Gina White.
ja, ich habe die damals halt auch.
Arrival. Arrival, kannst du mal anschauen. Arrival, habe ich sehr, sehr oft geguckt.
Habe ich auch schon geschaut. Aber trotzdem, also ich glaube, der letzte, den ich wirklich richtig gut fand oder den ich sehr oft geschaut habe, war Where the Trails End.
Ah, den habe ich nur einmal gesehen, der war mir ein bisschen zu epic.
Ja, ich bin also ja so ein Epic-Typ.
Nicht locker genug.
Den fand ich zum Beispiel beim ersten Mal schauen, fand ich den richtig scheiße und erst so beim fünften Mal fand ich den richtig gut und dann die nächsten 100 Mal fand ich den dann auch echt wirklich gut. Ja, aber es ist tatsächlich so, ich glaube, das Problem ist, dass heute muss immer alles höher, weiter, schneller sein. Und damals war das natürlich auch schon große Sprünge und schnelle Fahrer, aber irgendwie war es doch alles für mich ein bisschen nachvollziehbarer und ich habe gedacht, genau das möchte ich machen, genau da möchte ich rausgehen und die Trails fahren. Vielleicht nicht so schnell, vielleicht nicht so weit springen, aber ich möchte diese Trails fahren. Und heute sind da noch halt 17 Drehungen und 15 Rotationen mit drin. In so einem Sprung, wo ich halt denke, okay, schaut jetzt ganz cool aus. Ist für mich aber komplett überhaupt nicht machbar.
Ja.
Und dadurch verliere ich halt so ein bisschen das Interesse dran, weil mich das emotional nicht mehr kriegt.
Bist du einer der wenigen, weil wahrscheinlich das Klientel der Bike-Film-Zuschauer tatsächlich eher immer dieses höher, schöner, krasser sehen will.
Meinst du das wirklich?
Ja, auf YouTube ist es auf jeden Fall, was man jetzt von Klickzahlen ausgeht, ist es schon immer, dass die krassesten Videos am meisten geklickt werden.
Aber es ist ja ein anderes Commitment, sich hinzusetzen, ein 5-Minuten- oder ein 8-Minuten YouTube-Video zu schauen, was halt krass ist, oder sich eine Stunde hinzusetzen und eine Stunde wirklich einen Film zu schauen.
Also ich bin Ich bin, ja, bin ich deiner Meinung, das stimmt schon, das ist ein anderes Commitment und YouTube-Klicks sind schnell gesammelt, gerade wenn du irgendwie ein auffälliges Thumbnail hast oder irgendwas und sagst, das glaubst du nie, Mountainbiker stirbt nach 37 Rotationen, dann kriegst du auf jeden Fall gute Klickzahlen. Aber ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass die Action zu krass ist, dass man sich damit nicht identifizieren kann, sondern ich glaube, dass gerade durch diese Filmtechnik und jeder heutzutage filmen kann, siehe Jasper Jauch, der hat das nie gelernt, aber der kann trotzdem irgendwie filmen, dass der Fokus auf die Action ein bisschen verloren gegangen ist, weil es halt auch so viele Bike-Videos gibt, wo halt einfach hier mal einen Slider eingebaut, da mal einen schönen Gimbal, Hinterherfahrszene, hier noch einen Drohnenschuss. Also du kriegst halt heutzutage relativ einfach so einen absolut früher aufwendig produzierten Epic-Film wie zum Beispiel Rome, kriegst du halt relativ schnell nachgemacht, wenn du halbwegs gut Radfahren kannst. Und das finde ich ein bisschen schade, weil irgendwie der Fokus auf die Action oder aufs Können, ja, also es gibt wenig Fahrer heutzutage, die gefeiert werden, weil sie sehr, sehr smooth oder flowig auf dem Bike sitzen und irgendwie eine schöne Bewegung haben. Also ich finde, heutzutage gibt's wenig Leute, die noch für ihren Fahrstil gefeiert werden. Und das Wort Fahrstil ist irgendwie ein bisschen in den Hintergrund gerückt, was, glaube ich, früher viel, viel präsenter war, wo du sagst, boah, den Fahrer gucke ich mir gerne an, weil der sitzt so geil auf dem Bike. Das gibt's heutzutage, glaube ich, weniger und diese Filmtechnik überwiegt. Genau. Wo wollte ich jetzt hin? Jetzt habe ich einen Faden verloren.
Okay, dann steige ich da ein. Ich habe ja eben auch gedacht, dadurch, dass es halt jetzt so viel gibt und jeder kann quasi jetzt mit kleinster Technik genau das nachmachen, deshalb kriegen mich die alten Filme auch nicht mehr. Habe ich gedacht, aber es ist halt eben nicht so, sondern ich finde die alten Filme immer noch so mega geil und es kriegt mich halt wie am ersten Tag. Von daher kann ich da nicht so ganz mitgehen. Und ich denke, ja, also ich glaube wirklich, dass es halt so ein bisschen...
Also versteh mich nicht falsch, mich kriegen aber die Filme auch noch so wie früher. Da bin ich ganz deiner Meinung. Ich glaube nur, dass warum heutzutage Filme nicht mehr so krass sind wie früher oder warum die einen nicht mehr so krass binden wie früher, bin ich einfach anderer Meinung.
Aber wo ich bei dir auf alle Fälle dabei bin, ist der Fahrstil. Und zwar, ich finde zum Beispiel Thomas Vanderham immer noch einen der geilsten Fahrer, weil der hat so einen geilen Fahrstil. Ja. Und der ist so smooth und kann so gut fahren. Der findet halt heute nicht mehr statt, weil es halt nicht krass genug ist.
Ja, genau.
So, und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen das, ich gucke dem halt aber gerne zu und denke mir, super geil.
Aber, dass da eigentlich ein Interesse für besteht, ist doch nachgewiesen, weil diese ganzen Raw-Filme, die jetzt kommen, vom Weltcup zum Beispiel, also wo halt einfach der Typ an der Strecke steht, 37 Fahrer aus der gleichen Perspektive filmt und wenn er vorbeifährt, zieht er auf die Reifen und zoomt danach hinterher. Einfachste Perspektivenwahl, nichts mit Slider, nichts mit Gimbal, nichts mit Drohne. Da geht es dann einfach nur um die Action und du siehst fünf verschiedene Fahrer an der gleichen Stelle und kannst sagen, oh, geil, jetzt guck dir mal Aaron Gwynn an, wie der runterballert und schau dir einen G. Atherton im Vergleich an oder auch mal eine Frau dazwischen. Da kannst du halt einfach... Also da geht es wieder um die Action, um den Fahrer, was er aus der Strecke und dem Bike zaubert. Und das finde ich geil.
Aber was es früher an Filmen von Clay Porter zum Beispiel gab, das fand ich auch mega geil. Und es findet jetzt im Grunde nicht mehr statt. Also so Filme gibt es halt im Grunde. Oder wie, was war das vorher? Earth, oder?
Ja, Earth war halt auch so Weltcup-Geschichten. Genau. Racing.
Und mega, mega krass.
Es hat alles so ein bisschen sein Ende gefunden, weil, um den Teufel mal an die Wand zu malen tatsächlich, weil Freecaster TV hat früher die Weltcups übertragen und die hatten aber keine Exklusivrechte. Bedeutet, dass wenn du jetzt Filmer bist und du bist früher zum Weltcup gefahren, konntest du da einfach deinen eigenen Film machen und hast dann halt wie so ein Clay Porter Between the Tapes oder irgendwas gemacht, was richtig, richtig geile Filme waren. Weil der halt einfach ganz nah an den Fahrern waren und seine Perspektive von diesen Racing-Geschichten, also wer gerade vorliegt, welche Punkte, wer welche Strecke hat, wer welche Reifen fährt und etc., der konnte das hautnah berichten. Heutzutage ist halt alles auf Red Bull TV getrimmt, die haben die Exklusivrechte gekauft, bedeutet andere Filmer oder andere Leute, die Coverage vom Weltcup zeigen wollen, haben es schwieriger. Und dementsprechend ist natürlich so Kreativität, wie Clay Porter sie an den Tag gelegt hat, total limitiert, weil halt alles von Red Bull TV bestimmt wird, was nach außen getragen wird von dem Weltcup. Hm. Und deswegen glaube ich, ja, wie gesagt, es ist so ein bisschen wie so eine Einschränkung der Pressefreiheit, wenn man so will. Ja, also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele kreative Leute, die jetzt da Bock hätten, eine geile Weltcup-Geschichte zu machen. Gerade mit, wie gesagt, mit den Techniken, die man heutzutage hat, könnte man da sicherlich viele geile Stories erzählen. Aber ist halt einfach nicht mehr möglich, weil da jemand die Exklusivrechte hat.
Jetzt haben wir ja doch schon ein paar Zuhörer und mich würde einfach mal super interessieren, was sind denn eure Lieblings-Bike-Videos und wie seht ihr das denn, was wir jetzt gerade da besprochen haben? Bitte schreibt uns doch einfach mal.
Gib doch mal deine E-Mail-Adresse preis.
Genau. Entweder, am besten ist halt immer Instagram, oder? Das ist halt am einfachsten. Correct. Einfach an Jasper oder mich per Direct Message oder noch viel besser. Im Instagram Shoutout, weil das hilft uns auch ungemein, das hier alles größer zu machen und weiterzuentwickeln. Und genau, bitte lasst uns doch mal wissen, wie ihr das seht. Was,
ich habe immer auch mit reinschreiben, wenn ihr Shoutouts macht, ich will Sticker.
Ja, das macht er erstmal auch jedes Mal, aber es hilft auch nicht immer. Ich habe noch eine kurze Geschichte und zwar, Kamloops ist ja hier dieses,
Kanada.
Dieses krasse Land, wo diese riesigen Sprünge in der weiten Wildnis stehen. Und ich habe mir das immer so vorgestellt, da fährt dann Matt Hunter mit seinem Moped ewig lang durch die Gegend und sucht irgendwelche Sprünge, die stundenlang aus dem Dorf raus sind und baut dann da seine Trails. In Wahrheit ist es so, dass diese ganzen Films, also Kamloops ist quasi ein Filmset. Und das ist halt dort, wo auch diese Kamloops Bike Range ist, das ist halt so ein Gelände, wo... Wo alle. Es ist immer schön, mit dem Jasper hier zu podcasten, wenn der auf der anderen Seite lustige Sachen mit so einem
schwarzen
Prügel macht. Ich erzähle einfach weiter. Und zwar geht es darum:
Kamloops Filmset.
Filmset. Und zwar ist da quasi der Sprung aus Seasons, ist genau neben dem Sprung aus The Collective und daneben ist New World Disorder. Und das ist so krass, das ist halt alles halt einfach auf einem mega kleinen Gebiet. Und wenn du mal da warst und das alles mal gesehen hast, dann siehst du auch jetzt in den Bike-Videos, dass hinten noch die ganzen Sprünge und Stunts aus den alten Videos rumstehen.
Geil.
Also das ist tatsächlich nicht so, dass es... Also es ist im Grunde ein großer Bikepark mit richtig fetten Sprüngen.
Ich muss da auf jeden Fall hin. Steht auf der To-Do-Liste.
Als wir da waren, hatten wir das Glück, wir haben den Matt Brooks dort getroffen. Und der hat mich über die ganzen großen Sprünge da drüber gezogen, aus den Videos. Und das ist schon praktisch, wenn du jemanden hast, der weiß, wie die Dinger zum Springen sind, dann das ist nämlich alles nicht so richtig schwer.
Ja.
Aber schon immer ganz gut, wenn man jemanden hat, der weiß, wie das geht.
Man braucht halt Eier, dass man halt nach 25 Metern Flugphase auch wirklich die Landung trifft, weil wenn nicht, dann tut's nämlich weh.
Dann tut's weh, auf alle Fälle.
Und, apropos Schmerzen. Bist du fertig mit deiner Geschichte?
Ja, ich bin fertig mit meiner Geschichte.
Wir haben neue Kategorien, verehrte Zuhörer.
Genau.
Tobi und ich führen zwei Kategorien ein. Offen für mehr folgende Kategorien. Aber wir haben gedacht, wir fangen jetzt erstmal mit zwei an. Und zwar gibt es die Kategorie Fail of the Week. Ich glaube, da hat der Tobi dann immer sehr schöne Geschichten zu erzählen. Ich teile mal wieder aus, obwohl ich tatsächlich schon welche vorbereitet habe. Und dann haben wir natürlich noch den Lucky Shot of the Week. Also zum Beispiel wäre das sowas wie unsere Check-in-Geschichte nach Marokko, wo wir einfach sagen, Alter, das war mal ein richtiger Lucky Shot. Wir haben nichts angemeldet, wir haben nichts bezahlt und sind quasi kostenlos mit Fahrrädern nach Marokko geflogen. Das sind die zwei Kategorien und wir fangen an mit Fail of the Week. Dun.
Ja, in dem Intro können wir vielleicht nochmal so ein bisschen arbeiten.
Du bist aber einfach, weißt du, ja, deswegen ist aus dir kein erfolgreicher Moderator geworden, sondern nur Podcaster.
Genau. Ja, auch daher nur als Sidekick von Jasper Joch.
Genau. Das möchte ich mal festlegen, das ist meine Sendung.
Ja, das habe ich ja bei Philipp Martin jetzt auch schon gehört,
ja.
Dass das ja dein Podcast ist.
Das ist alles meins.
Alles meins. Okay, dein Fail der Woche.
Mein Fail der Woche ist in Willingen passiert.
Na klar, wo auch sonst.
Also da gibt es mehrere Fails tatsächlich, aber ich erzähle jetzt mal meinen wirklichen Fail der Woche. Wobei, das könnte eigentlich auch mein Lucky Shot. Es ist so zwei in einem. Freitagabend, ich natürlich nach einem sehr anstrengenden Drehtag, also man muss die ganze Geschichte erzählen, Freitagmorgen war Dreh angesetzt für den Opener-Clip für das Bike-Festival in Willingen. Wir waren um 8 draußen angezogen in Bike-Klamotten, haben bis um 12 gedreht. Man muss dazu sagen, es hatte 5 Grad, es hatte Nebel und es hatte Nieselregen. Und ich habe mir also 4 Stunden exakt den Arsch abgefroren. Das war super anstrengend. Haben dann am Nachmittag noch den Wreck and Ride gedreht, sind also 37 Stationen abgefahren, haben ziemlich viel gedreht. Und am Abend war es dann so, dass ich noch irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, nach einem coolen Essen dann leider noch im Brauhaus gelandet bin in Willingen und irgendwie noch bestimmt 4-5 Bier getrunken habe, was auch nicht so förderlich für den nächsten Tag war. am nächsten Morgen halt um 6 aufgestanden, weil der Marathon moderiert werden musste. Dementsprechend habe ich dann den Livestream für Facebook den Marathon moderiert und hatte dann aber 3 Stunden frei und bin Radfahren gegangen. Und wie das so ist, nach so einer Nacht und früh aufstehen, ist man natürlich irgendwie ein bisschen zerdetscht, aber ich war hoch motiviert und bin also mit Erik Juncker und seiner Freundin Julia Berzal, glaube ich, auf die Floor Country Strecke gegangen. Was ja immer, Floor Country ist ja eine super einfache Strecke. Naja, und die hat halt eigentlich immer nur Kurve, Kurve, Welle, 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 Kurve, Kurve, Welle, Kurve, 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 Welle, Welle, Kurve, Welle, Kurve, Welle, Kurve. Und irgendwann wird das halt ein bisschen langweilig. Und ich habe angefangen, da ein bisschen rumzuhampeln. Naja, und dann kam unten so eine richtig geile Kurve und da habe ich gedacht, boah, geil, da jetzt schön reinschneiden und Hinterrad durchdrücken. Und ich habe den Highsider meines Lebens gemacht. Mein Rad hat sich 90 Grad quergestellt. gerutscht und als es die exakten 90 Grad erreicht hat, hat sich das Rad entschieden, so jetzt bleibe ich stehen und hat mich ungelogen irgendwie 3 Meter hoch in die Luft katapultiert und ich bin dann da in eine Pfütze eindetoniert, also ich war richtig, bin wirklich in so eine 10 Zentimeter tiefe Pfütze rein und war wirklich klitschnass, das war wirklich, das war mein Fail of the Week.
Und in Nachrichten war dann Mountainbiker wegen Langeweile im Krankenhaus.
Genau. Das dürfen wir nicht erzählen, weil die Strecke natürlich, die macht super viel Spaß. Ist wirklich so. Ist nur, irgendwann hat man dann genug Kurven gesehen.
okay, mein Fail der Woche. Ich bin immer noch am Auto restaurieren und es zieht sich. Und zurzeit bereite ich das Auto vor, um es neu zu lackieren. Das heißt, ich schleife quasi den kompletten Lack an. Und bin jetzt seit 3 Tagen, laufe ich mit so einem Exzenterschleifer ums Auto rum. Und ich sag mal so, wenn man dann halt abends mal wieder ins Haus reinkommt und man nicht mehr so richtig gut atmen kann, sich dann mal die Nase putzt. Ich sag dir, wenn man sich keinen Mundschutz aufzieht, das, was da aus der Nase rauskommt, damit kannst du auch Wände verputzen.
So schlimm.
So schlimm. Und das ist auf alle Fälle mein Fail der Woche, weil das nächste Mal unbedingt mit Mund- und Nasenschutz arbeiten.
Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr gut für deine Lungen, wenn du so ein Auto abschleifst und dann ohne Staubschutz.
Auf alle Fälle. Ich glaube, das macht richtig gut.
Ja. Das macht dich schnell für den nächsten Marathon. Welches Rennen wirst du dieses Jahr mitfahren? Um nochmal auf Folge 1 zu sprechen zu kommen.
Ich hoffe immer noch, dass ich bei der Trans-Cascadia irgendwie einen Startplatz bekomme. Nachdem ja Trans-Provence leider nicht geklappt hat, Trans-Cascadia.
Und damit drücken wir Tobi die Daumen und sind am Ende unseres Podcasts.
Was ist mit Lucky Shot?
Mein Lucky Shot war, dass ich mir dabei nicht wehgetan habe. Das ist ziemlich langweilig. Ich habe keinen guten Lucky Shot dieses Wochenende gehabt.
Ich hätte noch einen guten Lucky Shot, der ist zwar nicht von dieser Woche, sondern ist schon ein bisschen her, hat aber mit dir zu tun.
Oh.
Und zwar eine kurze Sponsoring-Geschichte, weil ich bin von Frontrunner, also Dachgepäckträger und so gesponsert. Und das dank Jasper Jauch.
Da-da-da-da! Das war da jetzt mal ein schönes Intro.
Und zwar für die Leute, die es noch nicht wissen, der Jasper hat jetzt so einen kleinen YouTube-Kanal. Und auf diesem YouTube-Kanal... Ich habe davon gehört, dass du einen YouTube-Kanal hast.
Ich habe einen YouTube-Kanal. Falls ihr vorbeischauen solltet, liebe Zuhörer, lasst doch mal direkt ein Abo da und schreibt in die Kommentare, wie ihr Tobis neuen Dachgepäckträger findet.
Auf alle Fälle waren wir hier bei mir Radfahren, haben für den Vlog gefilmt. Und irgendwann meint Jasper, yo, mein Handy ist weg. Ich habe mein Handy verloren. Jetzt hat der Jasper zum Glück auch die gleiche Marke, die ich habe. Und darauf kannst du dein Telefon suchen. Also haben wir auf meinem Handy sein Telefon gesucht.
Geortet.
Sind in meinen Defender gestiegen und losgefahren. Und er hat das halt alles gefilmt. Und haben dann tatsächlich auch das Handy gefunden, sind mit dem Auto relativ tief durch den Wald gefahren. Und als dann der Vlog rauskam, meinte eine Freundin vom Jasper, hey, voll cool, schickes Auto und ich arbeite jetzt bei Frontrunner, braucht ihr nicht noch einen Dachgepäckträger? Und dann hat der Jasper gesagt, ja, natürlich braucht er einen Dachgepäckträger. Und ich hatte mich tatsächlich ein paar Wochen vorher bei Frontrunner beworben, ohne irgendeine Info zu bekommen oder ohne irgendeine Antwort. Und so hat sich das alles wunderbar geklärt und ja, so viel Glück muss man erstmal haben. Dein Lachen und dein Klatschen, das schneiden wir nachher rein, oder? Weil du warst mal wieder weg. Und er ist immer noch weg. Hörst du mich noch?
Ja, jetzt höre ich dich wieder.
Sehr schön. Heute haben wir tatsächlich einige Probleme. Egal, ich habe die Geschichte zu Ende erzählt und
dir nochmal gedankt. Ich habe nur Klatschen und Lachen gehört, als du wieder kamst. Deswegen habe ich gedacht, ich mache das jetzt mal. Ja, genau. Also bitte, Tobi, du kannst dich gerne bei mir erdenklich zeigen und einfach ein paar Sticker rüberschicken von unserem Podcast. Würde mich freuen. Liebe Zuhörer, das war es von Folge 15. Es ist echt krass, wie viele Folgen wir mittlerweile schon haben. Also kann man nicht anders sagen. Ich find's echt krass, muss ich sagen.
Wir müssen aber wirklich, wir müssen noch ein bisschen Gas geben. Und zwar habe ich gesehen, dass unsere Freunde mit den rasierten Beinen und mit den engen Hosen, und zwar die der Besenwagen-Podcast, der ist in den Podcast-Charts auf Spotify unter den Top 50, glaube ich sogar.
Ja, das schaffen wir auch noch.
Das kann doch nicht sein. Wir tauchen in den Top 200 nicht auf. Das müssen wir ändern. Bitte sorgt dafür, dass sich das ändert.
Jeder Zuhörer von euch bekommt jetzt die Hausaufgabe, zwei neue Zuhörer zu besorgen. Genau. Also wenn du einfach da draußen uns hörst und sagst, hey, die beiden, die sind lustig, dann sag da einfach zwei Freunden von dir, hey, der Podcast, der könnte was für dich sein, hör doch mal rein.
Weil wir machen das ja jede Woche umsonst und bekommen nichts dafür. Und das Einzige, was wir dafür bekommen, ist eure Zustimmung und das hoffentlich, dass wir euch einen besseren Montagmorgen machen. Von daher.
Nicht mal Sticker habe ich bekommen dafür.
Nicht mal Sticker hat der Jasper bekommen. Der Jasper ist noch eine deutlich ärmere Sau wie ich. In diesem Sinne, lasst uns alle gemeinsam dieses Projekt hier noch ein bisschen höher heben und ich wünsche euch alles Gute. Zuhören.
Eine gute Woche. Kurzen Spoiler-Alert: Was dürfen die Zuhörer in der Folge darauf von dir erwarten? Welchen Interviewpartner hast du gehabt?
Ich habe mit Macke gesprochen. Macke ist der Trailbauer vom Kronplatz. Und der dort die ganzen geilen
Trails
baut.
Okay, also ein Trailbauer. Mehr wollen wir gar nicht sagen. Tschüss, ich bin raus.
Schaltet ein. Tschüss.